Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
Ja, hallo, mein Name ist Uwe Jennert, bekannt als Gordon Gecko hier bei Wikifolio, und ich freue mich, beim Börsenradio mal wieder dabei zu sein.
Uwe, Andi hier vom Börsenradio. Grüß dich. Machen wir ein Update über dein überaus und äußerst erfolgreiches Wikifolio. Das Bamberg Momentum, Pike-Daten zum Einstieg, jetzt Stand Mai 25, seit bald 8 Jahren dabei, 160%, 13% Performance per annum im Schnitt und momentan 70% Aktien, 30% Cash. Warum so ein hoher Cashbestand oder warum so relativ wenig Aktien?
Ja, Andi, ich muss ja mal eins sagen, im Gegensatz zu unserem letzten Interview, beziehungsweise das habe ich ja mit Peter geführt, habe ich wieder mehr Aktien. Also ich war ja noch tiefer, und hätten wir das Interview letzte Woche nach der Frühjahrskonferenz gemacht, da wäre ich dann auch deutlich höher gewesen. Aber ich habe dann etwas meine Friedrich Vorwerk, die ich hatte, abgebaut, weil die waren dann sehr gut gelaufen und waren über 10%. Und ich versuche ja immer sozusagen einen Balancing bei den Werten zu machen. Warum jetzt nur 71,8%, um es ganz genau zu sagen? Es kommt wie immer, und ich weiß, ich wiederhole mich da auch leider jedes Mal, aber ich habe auch sehr viele Limite im Markt. Wenn alle meine Limite, die ich momentan drin habe, bedient werden, wäre ich zwar immer noch erst bei knapp 90%, aber deutlich höher, aber ich brauche das eben auch, um aktiv zu sein. Und gerade bei den volatilen Börsen, die wir momentan haben, durch unseren neuen US-Präsidenten, man weiß ja nicht, welche Steuern oder Sachen als nächstes kommen, habe ich immer gerne Cash in der Hinterhand, damit ich dann nochmal nachlegen kann und vielleicht den einen oder anderen guten Wert dann wieder neu oder aufstocken kann. Und gerade bei der Frühjahrskonferenz habe ich ja wieder das Glück gehabt, mir 15 Firmen in One-on-Ones anzusehen. Und jetzt das Wochenende habe ich mir dann die ganzen Präsentationen, die mir noch fehlten, als Video angesehen. Und ich hoffe mal, dass vielleicht diese oder nächste Woche was dazukommen wird.
Das heißt, du bist noch so in der Analyse-Nachanalyse-Phase der Frühjahrskonferenz. Was hat dich da am meisten beeindruckt?
Also was mich sehr beeindruckt hatte, war einmal auch wieder das Netzwerk mit den ganzen anderen Leuten, die da sind. Auch sehr viele Wikifolio-Trader waren da. Und das ist dann immer, sage ich mal, wie ein großes Familientreffen. Und von den Firmen, die da waren, muss man aber auch wieder eindeutig sagen, es waren wieder einige da, wo du neue Impulse dir versprechen konntest, was mir sehr gut gefallen hat, aber ich noch nicht selber investiert bin, zumindest nicht im Wikifolio, war der Smart Broker Thomas Soltau und André Kolbinger haben das wirklich sehr schön erklärt, wie es bei denen weitergeht, und ich finde sie auch sehr spannend. Aber, und das ist ja auch wieder sozusagen die Krux bei meinem Wikifolio, ich bin zwar nicht so groß wie der gute Richie mit über 100 Millionen, aber dadurch, dass ich über 1 Million habe, ist es auch nicht immer so einfach, rein und raus zu kommen. Und man möchte ja sozusagen, sag ich mal, geräuschlos rein und geräuschlos raus.
Also Richie Dobitzberger, Umbrella und No Limits, mit dem hatte ich gesprochen, auch vor wenigen Tagen, auf der anderen Veranstaltung, der anderen wichtigen Finanzmesse, und zwar auf der Invest. Also da haben wir die beiden Großen unmittelbar nacheinander hier bei uns im Programm. Friedrich Vorwerk, die Position ist noch groß, die ist über 7% in deinem Wikifolio, macht sie gerade aus, mit einer Performance von über 150%. Wenn ich dich jetzt frage, Glückstreffer, dann wirst du vermutlich sagen, nee, das war so geplant, oder?
Nee, also da muss man auch mal fair zu sich selber sein. Dass es eine gute Aktie ist, habe ich gesehen. Dass sie sich so gut entwickeln will, sorry, das weißt du nie von vornherein, weil es muss ja auch entdeckt werden und zu dem Moment und zu der Zeit passen. Aber man muss sagen, gerade wie mein Wikifolio heißt, Momentum, und das Momentum bei Friedrich Vorwerk, das ist auch brutal gut. Also da kann wirklich einiges dazu, aber dann muss man eben auch mal etwas die Position reduzieren, weil im Gegensatz zu anderen versuche ich ja sozusagen, es etwas mehr gemischt zu haben, so dass ich sozusagen auf mehrere Aktien verteilt etwas mache und nicht wie andere sich auf manche Positionen manifestieren und da praktisch dann das große Ding machen. Ich sag immer frei nach Beate Sander, du kennst sie auch noch von früher, breit gestreut und nie bereut, weil man muss eben auch gucken, Regel 1 ist, war und bleibt bei mir, verliere kein Geld, und wie du ja auch weißt, ich bin nicht der Beste nach oben, aber wenn es da unten gibt, da gehöre ich zu den Guten.
Wie bist du da durch diese heißen Tage im April gekommen?
Relativ gut. Also damit meine ich meinen Anleger und mich, wir hatten ja etwas Cash und wir haben das dann noch immer wieder genutzt, um vereinzelt Positionen aufzubauen und neue einzugehen. Und da war dann praktisch der Cashbetrag nicht schlecht. Aber man muss auch sagen, nach dem Trump-Schock, den wir hatten mit den Zöllen, bin ich relativ gut auch da wieder rausgekommen, was natürlich auch von deiner Friedrich Vorwerk dann auch sehr gut geglückt ist. Und man muss auch eins sagen, mit der IONOS Group habe ich ja natürlich mit knapp über 45% auch eine Aktie, die, ich sag mal, relativ gut gelaufen ist. Und die Data Group mit dem Übernahmeangebot und den über 40%, das federt ab. Und du siehst es ja, wenn du mein Wikifolio reingibst, mit der R41 und mit der Data Group haben wir zwei Positionen, die fast 9% ausmachen. Und da sind wir ja sozusagen eher im Fahrwasser, dass da übernahmemäßig etwas passieren könnte. Und das mag ich persönlich ja immer sehr gerne. Und der wunderbare Infrastrukturpakt, da hoffe ich ja, dass ich dann mit meiner IVU und meiner Foslo dann auch daran partizipieren kann. Und das sind dann sozusagen die Sachen, auf denen ich aufbaue. Und zu deiner ursprünglichen Frage ganz am Anfang, was mich ja bei der Frühjahrskonferenz wieder absolut begeistert hat, auch die Sache habe ich im Portfolio, leider noch nicht so gut gelaufen, ist Mensch und Maschine, weil ich bleibe dabei. Adi ist eine absolute Maschine. Und wenn man ihm dann zuhört in einer Präsentation, dann möchte man wirklich schon sagen, alles klar, ich setze alles auf eine Karte und das ist Adi. Diese Energie, die er da versprüht und dadurch, er hat ja auch Skin in the Game, weil er selber hoch selber dran beteiligt ist, das ist einfach phänomenal und ist dann wirklich eine pure Freude, ihm zuzuhören. Und ich hoffe, dass die Aktie jetzt auch etwas wachgeküsst wird und mehr nach oben geht, weil momentan ist sie mit knapp 1% bei mir im Plus und das, sage ich mal, ist ja ausbaufähig.
Also Adi Drottolf ist ja eigentlich Mensch und Maschine, wenn man das so, er hat das ja gegründet und das geht ja zurück. Wir sprechen ja auch relativ häufig mit ihm und wer sich da mal reinhören möchte, einfach bei börsenradio.de in der Mediathek Mensch und Maschine reinhören, regelmäßig Adi Drottolf. Die Geschichte ist einfach wirklich sensationell. Er war, glaube ich, einer der ersten Informatikstudenten damals in München und hat das begriffen, wie man damit Geld verdient und auch seine Art der Menschenunternehmensführung ist immer wieder herrlich. Aber ich schweife ab. Wir wollen nicht über Adi sprechen, sondern über dich und dein Wikifolio. Ich will noch mal kurz bei Friedrich Vorwerk bleiben. Also das Unternehmen läuft. Ich muss jetzt ein ganz klein bisschen ausholen und zwar über MBB möchte ich mit dir sprechen. Finde ich bei dir nicht, aber MBB ist ja auch mehr oder weniger Vorwerk. Die Beteiligungsgesellschaft aus Berlin hat ja eine großen Anteil an Friedrich Vorwerk. Warum hast du MBB nicht oder guckst du dir auch so die anderen MBB-Perlen an und sagst, oh, das könnte ja auch irgendwo funktionieren?
Es ist wie immer, man kann nicht alles haben und ich will kein Klumpenrisiko haben. Und ich fand das Chance-Risiko-Verhältnis bei der Friedrich Vorwerk alleine höher als bei der MBB. Die MBB ist super gelaufen. Ich wünschte jetzt im Nachhinein, ich hätte sie auch gehabt, aber aus meiner Sicht, du musst eben dein Portfolio so aufbauen, dass du mehrere Sachen hast. Und ich habe einfach gedacht, mit Friedrich Vorwerk und sagen wir so, die Performance gibt mir in der Zusammenhang recht, habe ich eine aussichtsreiche Aktie. Natürlich wäre es mit einer MBB noch interessanter gewesen, weil du ja nicht nur die Vorwerk hast, sondern auch den ganzen restlichen Teil, der dabei ist. Aber Friedrich Vorwerk war für mich sozusagen der heiße Scheiß für dieses Jahr. Und dieses Jahr muss man auch sagen, ist das Ding immens gut gelaufen. Bei einer Rheinmetall, wenn man in mein Portfolio geht, war ich ja drin, bin dann wieder draußen gewesen. Ich habe es nicht so lange durchgehalten, weil dann gefielen sie mir nicht mehr so gut, weil sie charttechnisch leicht angeschlagen waren. Aber das war sozusagen nur das Luftholen, bevor sie ganz nach oben gestiegen sind. Und deshalb muss man eben schauen, was ist. Bei Friedrich Vorwerk, wie gesagt, war eben nur wichtig, die Position dann auch ein bisschen kleiner zu machen, weil das ist sozusagen bei mir die Sache, sobald ich an der 10% kratze, dass man dann sozusagen etwas reduziert, damit das Klumpenrisiko nicht zu groß ist. Aber man sieht eben an den Prozenten, es ist ja auch gut gelaufen.
Auf der anderen Seite Indus, auch eine Beteiligungsgesellschaft mit einem anderen Fokus als MBB, aber auch Beteiligungsgesellschaft, die ist ja komplett bei dir dabei.
Die ist komplett bei mir dabei und da habe ich eben auch sozusagen auf den deutschen Mittelstand spekuliert, weil ich dann eben dachte, das ist schön gut und da kommt etwas. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, die letzte Meldung war leider nicht so optimal. Man sieht es leider auch bei mir im Portfolio selber. Sie ist ja praktisch mittelmäßig, also sie ist bei -8%, was natürlich kein Highlight ist. Ich erwarte noch einiges. Ich freue mich auf auch die Hauptversammlung, die ich dann sehr wahrscheinlich auch wieder besuchen werde, damit ich mir das sozusagen angucken werde und nochmal Fragen stellen kann, weil ich diesmal bei der Frühjahrskonferenz nicht die Zeit dazu hatte. Aber man muss da auch ganz ehrlich sagen, die letzte Meldung war eben nicht optimal und da muss man dann sozusagen nochmal genauestens analysieren. Ich finde, sie ist etwas zu sehr abgestraft worden, aber ich hoffe, dass es jetzt eben auch besser läuft. Aber da habe ich eben, weil ich mich eben praktisch an den Töchtern nicht so direkt beteiligen kann, da habe ich dann den Weg gewählt und den deutschen Mittelstand sozusagen fokussiert, damit man da eben was machen kann.
Also letzte Meldung war Gewinn und Umsatzwarnung gewesen.
Ja, absolut beschissen. Aber das passiert eben, wenn du im deutschen Mittelstand bist. Und ich glaube, das ist immer auch noch die Hauptsache. Wir wissen einfach nicht, wie es mit den Zöllen weitergeht. Wir wissen nicht, wie es mit den Gegenzöllen ist. Wir wissen nicht, was USA, China machen. Die gesamte Lieferketten-Sache ist da etwas sozusagen in hoher Aufruhr. Und was mich da dann eher noch etwas begeistert, ist eben meine Position in der Euro-Kreise, sodass ich sozusagen an der Gesamtliefersache dann etwas verdienen kann. Die letzte Meldung dort war auch gut. Und da hoffe ich dann einfach mal, dass der Handel weiter entgegenkommt. Man muss allerdings abwarten, was jetzt ist. Man hat es ja jetzt schon gesehen, dass praktisch Trump dagegen schießt, dass woanders gefertigt wird und die Zölle und Gegenzölle. Das wird nochmal sehr, sehr spannend.
Hier müssen wir meine grauen Zellen eingeworfen. Indus, das war Hintergrund Wolfram. Also eine Beteiligung, die sich mit Wolfram beschäftigt, also die machen so verschleißfeste Teile und da braucht man viel Wolfram und die haben gesagt, boah, der europäische Markt an Wolfram ist momentan leer gekauft, weil die Chinesen nichts rausgeben. Das ist so ein Spin-off aus diesem Handelskrieg, dass sie gesagt haben, naja, wir gucken jetzt mal, wir prüfen ganz genau, was du mit dem Wolfram machst, ob du überhaupt was bekommen darfst. Und das zieht sich wie Kaugummi und das dreht natürlich A an den Preisen und B macht das auch so ein bisschen nervös. Wenn du nur auf Wolfram setzt, weil das dein Werkstoff ist, wo kriegst du den dann her? Ich meine, China macht, glaube ich, 80% des Exports des weltweiten Handels an Wolfram. USA machen 8%, dann bist du irgendwo noch in Südamerika, sind so kleinere Länder. Also Wolfram wäre genug da. Aber wie das so oft ist, auch in der Vergangenheit, China hat sich da, was das Thema Bergbau angeht, entsprechend positioniert und spielt jetzt diese Karte. Ich habe da auch gefragt, naja, jetzt haben die sich ja eigentlich schon fast wieder lieb. Was machst du denn dann, wenn die Versorgung doch wieder gesichert ist? Kann ich dann die ad hoc wegwerfen? Ah, er sagt, Schmidt ist das, der CEO, mit dem ich gesprochen hatte. Wegwerfen würde ich sie noch nicht. Das kann man auch anhören beim Börsenradio.de.
Ja, und was man dann noch sagen muss, und das ist auf meiner Watchliste, die habe ich auf der Frühjahrskonferenz getroffen, das ist die Deutsche Rohstoff AG, die ja nicht nur sehr viel mit Öl macht, nein, die haben ja auch ihre Beteiligung am Wolfram mit der Almonty. Und das ist natürlich auch ein Trigger, der da noch sehr interessant ist. Und vielleicht ist es, und das wäre sozusagen jetzt eine Frage bei der Hauptversammlung, bei der Indus, vielleicht sollte man die Lieferketten einfach neu machen und dann praktisch aus Kanada das Wolfram holen von der Almonty, die ja noch eine zweite Mine in der Planung haben. Und deshalb finde ich eine Deutsche Rohstoff AG auch extrem interessant, wie es da weitergeht. Sie haben mir sehr gut gefallen bei der Frühjahrskonferenz, aber das Limit, was, und dann verrate ich euch mal sozusagen was exklusiv, das Limit, was ich in der Deutschen Rohstoff AG hatte, ist bisher noch nicht ausgeführt worden. Und da muss man mal gucken, ob ich da sozusagen noch zum Tragen komme oder ob das dann wieder eine dieser Sachen ist, wo ich dann hinterher schaue. Aber da weiß ich auch, die nächste Aktie, die spannend ist, kommt bestimmt. Und das ist so schön. Der Kurszettel, obwohl er durch Squeeze-Out immer kleiner gemacht wird, bietet so viel her, was man bei Wikifolio handeln kann, dass man immer wieder was anderes findet. Und wenn du die Konferenzen besuchst, und ich weiß, ihr macht das ja auch, es gibt so viele spannende Firmen. Es ist dann immer nur eine Heidenarbeit, die Gespräche vorzubereiten und danach zu bearbeiten. Und wie gesagt, das Wochenende war dann dran und da lieben Gruß an Equity Forum, die ja die ganzen Videos noch online stehen, dass man die sozusagen dann auch noch nachbearbeiten kann, also angucken kann und die Fragen, die da gestellt wurden, dann auch nochmal sich zu Gemüte führt.
Das mit dem Kurszettel und Squeeze-Out, das ist ein Thema, was ich dich auch mal fragen möchte. Wie breit macht sich Private Equity momentan? Also ich höre da Signale, die machen sich sehr breit und dass auch viele Unternehmen schon von der Börse gegangen sind und auch Unternehmen, mit denen du gesprochen hast, die wollen das gar nicht mehr so weit von sich wegweisen. Also mein Gott, es ist in diesem Segment ist es sehr schwierig, gehandelt zu werden. Die Liquidität ist sehr weit unten. Wir werden links liegen gelassen, haben sie gesagt. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn jetzt Private Equity käme, wärst du dann traurig? Ich würde mir das Angebot, würde ich mir wohlwollend anschauen. Das war so die Antwort, die ich jetzt ein paar Mal gehört habe.
Man sieht es ja auch alleine. Ich habe ja zwei Sachen, wo praktisch ein latenter Squeeze-Out da ist. Das ist einmal die Data Group und dann die All for One, wo man sozusagen auch schaut und guckt, wie es dann weitergeht. Also da muss man auch wirklich genauestens abwarten. Und wenn man den Bogen ganz weit spannen möchte, kann man ja auch überlegen, was passiert irgendwann bei Mensch und Maschine, wenn Adi nicht mehr die Maschine ist, die weitermacht, wird er dann irgendwann sein Aktienpaket versilbern oder wie geht es da weiter? Aber all das muss man dann praktisch auch durchspielen und man sieht es ja auch bei Kontron. Kontron selber spricht auch teilweise mit anderen Firmen, wo sie was zukaufen wollen oder was verkaufen wollen, da ist ja dann Equity, also Private Equity auf beiden Seiten. Einerseits für Sachen, die Kontron dann abgeben möchte, andererseits für Sachen, mit denen man zusammenarbeiten möchte. Man sieht eindeutig, Private Equity hat tiefe Taschen und das ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Das Einzige, was momentan leider für die Börse schlecht ist, ist, dass einfach nicht genug an neuen spannenden Unternehmen nachkommt. Du hast einfach, dass mehr Firmen vom Kurszettel verschwinden, als die, die nachrücken. Es wäre eigentlich sehr von Glück für uns alle, wenn wir praktisch einen neuen Markt 2.0 wieder hätten, wo wir junge, innovativen Unternehmen eine Chance geben, schneller und einfacher an die Börse zu kommen, damit wir mehr spannende Sachen haben. Weil die letzten spannenden IPOs, die sind ja dann auch lieber in die USA gegangen. BioNTech zum Beispiel, die dann praktisch hier in Mainz sitzen, aber dann rübergegangen sind. Da muss man ganz ehrlich sagen, es sollte wieder so sein, dass es hier ist. Auch eine Linde hat ja sozusagen Deutschland verlassen und es ist zwar immer noch ein sehr gutes Unternehmen, aber eben kein deutsches mehr, was im DAX vertreten ist.
Was wird deine neueste Perle? Du hattest Smart Broker angesprochen, dass die dich sehr fasziniert haben in Frankfurt auf dem Equity Forum. Was sind die wichtigsten Änderungen, die du durchgeführt hast oder die du demnächst durchführen wirst?
Sei mir nicht böse, aber ich werde, also Smart Broker, dass sie mir gut gefallen haben, das habe ich auch gerne hier gesagt, weil man da auch eben gucken muss, ob ich da überhaupt mit dem großen Portfolio reinkomme oder vielleicht dann nur in das, was schon länger da ist, das Bamberg Trading reinnehme, weil es da einfach rein und raus geht. Bei der Deutschen Rohstoff AG, die finde ich auch sehr spannend, aber man muss wirklich schauen. Also erstmal bin ich zufrieden mit den Sachen, die ich habe, wobei auch ich sozusagen nie absolut verliebt in eine Aktie bin. Und es kann auch wieder sein, dass ich dann, wenn mir eine Sache nicht mehr gefällt oder die Nachrichten nicht mehr so gut sind oder eben das Momentum nicht mehr stimmt, ich dann auch sang- und klanglos verkaufe. Man sieht es ja auch allein daran. Ich kaufe ja auch gerne wieder Sachen zurück. Also ich habe im Großen und Ganzen einen Auswahlzettel von 100 Firmen, die ich mir sozusagen näher angucke. Und da aus diesem Universum nehme ich gerne was. Aber ich bin genauso gerne unterwegs und spreche dann mit den Leuten. Also wenn ich zum Beispiel hier einen Volker Glaser oder einen Johannes Wild oder einen Max Schmeling sehe, mit denen ich dann auf der Frühjahrskonferenz dann die Aktien durchdiskutiert habe und natürlich für mich das Momentum und Star Alexander Hirsekorn als Daytrader, da freue ich mich dann immer darauf, wenn ich mit ihm dann darüber sprechen kann und dann sozusagen noch den einen oder anderen Input nehmen kann. Allerdings, und das ist ja auch wichtig, es geht nicht nur um die Markttechnik, es muss auch von den Zahlen her stimmen, weil ich bin und bleibe der Überzeugung, dass du einen Geschäftsbericht lesen musst, du musst eine Bilanz lesen. Nur wenn du diese Hausaufgaben machst, hast du wirklich einen absoluten Mehrwert für dich und für deine Anleger. Weil das Schlimmste, was passieren kann, und Andreas, du kennst es ja auch noch, waren die ganzen Luftnummern, die man damals im neuen Markt hatte, die nur heiße Luft waren. Und deshalb bin ich auch ziemlich entspannt, wenn sozusagen nochmal eine Strafsteuer 2.0 von Trump kommen sollte. Ich bin mit meinem Portfolio eigentlich relativ gut aufgestellt und man hat ja auch gesehen, dass bei einer Indus, die eine wirklich schlimme Gewinnwarnung gemacht haben, wie das Ganze bei aktuell nur -8% haben. Und man muss ja immer eins sehen, schau wirklich drauf an, ob du sozusagen so eine Aktie auch länger halten willst. Ja, wir sind hier im Trading-Bereich und das ist jetzt nicht die Verliebtheit à la Warren Buffett, wir kaufen und lassen liegen. Es muss sozusagen hin und her gehen, aber es ist immer noch wichtig und da bleibe ich auch dabei. Du musst bei deinem Handeln flexibel wie Bambus sein, aber du darfst niemals brechen. Weil das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass wenn du eine starre Meinung hast, es nicht ändert. Und wenn die Rahmenbedingungen einfach dagegen sprechen oder was wir ja auch hatten, da entsinnst dich, die ganze Zeit, wo deutsche Nebenwerte nicht gelaufen sind oder an der Strategie festgehalten hast, da musstest du leider eine hohe Crashquote machen. Das Einzige, was ich bei meinem Wikifolio, wenn ich es nochmal neu auflegen würde, ändern würde, nein, ich würde jetzt nicht mit Zertifikaten oder ähnliches handeln, aber ich würde es zumindest erweitern, dass ich Weltmarktfonds kaufen kann, damit zumindest etwas Verzinsung dann dabei bleibt. Weil das wiederum ärgert mich wirklich, dass ich sozusagen dein Cash liegen habe und doch nicht mal ein lausiges Prozent bekomme, wie zum Beispiel bei anderen Banken, wenn ich es auf dem Tagesgeld liegen hätte.
Bambus ist stabil und darf aber niemals brechen. Dankeschön, Uwe Jennert, auch genannt der Golden Gecko 74. Tolles Interview. Ich freue mich auf unser nächstes. Das werden wir dann vermutlich in Hamburg auf den Hamburger Investorentagen machen.
Sehr gerne, Andreas. Lieben Dank, dass ich wieder bei euch sein durfte.
Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.
Börsenradio Network AG.